Wir sind zusammen im Namen unseres dreieinigen Gottes, im Namen Gottes, der uns Recht schafft, im Namen Jesu, der sein Leben für uns hingegeben hat und im Namen des Heiligen Geistes, der uns leitet auf den Wegen, die wir gehen. Ich grüße euch mit dem Wochenspruch aus Matthäus 20. Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Amen. Ich begrüße euch alle sehr herzlich zu unserem Gottesdienst heute am Sonntag Judika. Und ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich mich freue, heute hier zu sein und euch heute zu sehen nach 3 Monaten ja, Online-Gottesdiensten. Ich habe mal geguckt, es waren 13 Sonntage und 3 Feiertage. Also mein Herz pocht gerade. Ich war heute Morgen Viertel nach neun schon hier, habe Kerzen angezündet, geguckt, ob alles okay ist. Ich sehe es bei euch nicht so richtig wegen der Masken, ob ihr euch auch freut. Guckt doch mal so, dass man sieht, aber man spürt es hier förmlich im Raum. Ja, auch wenn es vielleicht nur eine einmalige Sache ist oder nur für kurze Zeit. Ebenso sehr freue ich mich, dass unser Superintendent Siegfried Reising und seine Frau Judith Bader Reising heute Morgen unter uns sind, noch einmal bei uns sind, um miteinander Gottesdienst zu feiern. Lieber Siggi, liebe Judith, zum vorerst letzten Mal seid ihr hier, weil deine Dienstzeit als Superintendent im Sommer nach 10 Jahren endet und du umziehen wirst in deine Heimat, nach Franken, nach Würzburg und Schweinfurt. Wir hatten diesen Termin eigentlich schon für den 4. Advent geplant. Da war der offizielle Besuchssonntag, aber das war der erste Sonntag, wo dann keine Gottesdienste waren. Und du hast uns angeboten, es waren noch freie Termine im Kalender, dann heute zu uns zu kommen. Und wir haben gesagt, ja, es hat gerade so gepasst. Eigentlich ja nicht. Nach unseren Vorgaben sind wir eigentlich schon wieder über das Ziel hinaus. Aber wir haben dann gesagt, die Freude ist einfach so groß und es ist wichtig, dass wir uns heute jetzt auch treffen und diesen Gottesdienst miteinander feiern. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Wie es vorher war, wird es jetzt auch sein. Gemeindegesang wird es nicht geben. Heute werden wir das so machen, dass die Liedtexte der Lieder eingerahmt sind vom Klavierspiel, von der Christel. Und ich glaube, wir brauchen alle erstmal wieder so ein, wieder in den Schwung reinzukommen. Ich bin auch aufgeregt, wie bei meinem ersten Gottesdienst heute Morgen. Die ganze Zeit immer nur entweder vor der Kamera oder am vom Mikrofon im Büro ist es wieder etwas anderes heute. Doch lasst uns es nun genießen, diesen Gottesdienst heute miteinander zu feiern, trotz aller Einschränkungen. Wir sind hier, Gott ist hier, er segne uns diese Stunde. Das Höchste meines Lebens ist dich kennen, Herr. Das Höchste meines Lebens ist dich kennen, Herr. Dich kennen mehr und mehr. Dich kennen mehr und mehr. Das Höchste meines Lebens ist dich kennen, Herr. Das Höchste meines Lebens ist dich lieben, Herr. Das Höchste meines Lebens ist dich lieben, Herr. Dich lieben mehr und mehr. Dich lieben mehr und mehr. Das Höchste meines Lebens ist dich lieben, Herr. Lasst uns miteinander beten. Ich lade euch ein, dazu aufzustehen. Treuer Gott, Vater im Himmel, Dank sei dir, dass wir uns heute nach so langer Zeit als deine Gemeinde in der Friedenskirche endlich wieder versammeln können. Segne unser Zusammensein unter deinem Wort. Lass uns die Kraft deines Heiligen Geistes erfahren und lass uns zuerst und vor allem das Gute sehen, das du Gott uns schenkst. Ja, treuer Gott, lass uns nicht nur die Dinge und Begebenheiten wahrnehmen, die uns verletzt haben und unter denen wir leiden. Lass uns vielmehr daran festhalten, dass du immer wieder einen neuen Anfang schenkst, auch wenn unser Leben in irgendeiner Richtung blockiert ist. Lass uns darauf vertrauen, dass du keinen Menschen loslässt, auch wenn er sich noch so weit von dir und deinen Geboten entfernt hat. Um jeden sorgst du dich, über jede freust du dich, die sich im Gebet dir öffnet. Lass uns daran festhalten, dass du ein Gott bist, der uns anspricht, der uns zuhört und der uns in unserem Leben in allen Situationen begleiten will. Dank sei dir jetzt für diesen Gottesdienst, Dank sei dir, dass Siegfried und Judith heute bei uns sind, um diesen Gottesdienst mit uns zu feiern. Segne du ihn, wenn Sigi uns nachher anspricht. Wir sind gespannt darauf und freuen uns darüber, dir jetzt zu begegnen. Dafür danken wir dir und loben dich. Amen. Nehmt bitte wieder Platz. Als Lesung habe ich heute ein Wort aus Exodus 20, die Verse 1 bis 17, die ich in Auszügen lesen werde. Und Gott redete alle diese Worte: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Gedenke des Sabbatstages, dass du ihn heiligest. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus. Du sollst nicht begehren deines nächsten Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Schöpfer der ganzen Welt, du Quell und Lebensgrund, der liebevoll uns führt und trägt, dir danken Herz und Mund und mit der Engelschar erschalle unser Lied. Wir bringen Lob und Preis und Ehre und danken deiner Güte. Du menschgewordener Gott, der uns unendlich liebt, der uns erlöst von Sünd und Tod und wahres Leben gibt. Wir wenden unser Herz dir, unserem Heiland, zu. Dein Blut, o Lamm, dein Todesschmerz bringt unserer Seele Ruhe. O heiliger Gottesgeist, wir trauen deiner Kraft, die uns den Weg zum Leben führt und Neues in uns schafft. Wenn Liebe uns erfüllt, verliert sich Sorg und Leid. Von unermessenem Trost umhüllt, bestehen wir die Zeit.
Ja, ihr lieben Schwestern und Brüder, ich freue mich wirklich riesig, euch zu sehen heute. Ich hatte schon gefürchtet, gar nicht mehr herkommen zu können hier in die Bachstraße. Jetzt ist es doch gegangen. Wir liegen auch nicht hoch. Bei 57,2 kann man noch gut Gottesdienst feiern. Da raten wir auch nicht ab. Wir verbieten es ja mehr oder weniger ab 150 Inzidenzzahl und bis 150 raten wir dringend ab. Und bis 100 empfehlen wir, da legen wir euch nochmals alle Hygieneregeln nahe. Und in jedem Fall kann man immer eine Ausnahmegenehmigung durch den Superintendenten erhalten. Und die scheint heute vorzuliegen. Ja, und nach jedem Gottesdienst und fast nach jeder Bezirkskonferenz gehe ich raus oder manchmal auch nur aus meinem Büro raus, weil es von zu Hause aus passieren muss, mit einem lachenden, vor allem aber mit einem weinenden Auge, wenn es das letzte Mal war. Und so ist es auch hier. Irgendwie auch sehr schade, dass die 10 Jahre schon vorbei sind und ich die Gottesdienste hier mit euch nicht mehr feiern kann, die ich manchmal sehr, sehr oder meistens sehr genossen habe. Vor allem, ich glaube, ich durfte sogar einen Salzgottesdienst mit zwei sogar mitgestalten, seht ihr. Ja, und ausgerechnet heute, ihr Lieben, bei meiner letzten Predigt habe ich euch nichts zu sagen. Sie kennen mich. Nein, so darf man nicht mehr reden, das darf nur der Herr Kretschmann. Aber ihr kennt mich und wisst, wenn der Herr Reising nichts zu sagen hat, braucht er dafür auch eine halbe Stunde, nicht ganz heute. Ich habe euch deswegen nichts zu sagen, weil unser Predigttext uns nahelegt, zu glauben, dass wir alles schon wissen. Dass wir schon wissen, wie es geht. Und das ist auch das Thema meiner Predigt. Ihr lieben Weissacher, ihr wisst, wie es geht. Wahrscheinlich kennt ihr hier auch den sogenannten Kinderteil zu Beginn eines Gottesdienstes. Da sind die Kinder dabei und dann bekommen die ihre eigene kleine Botschaft gesagt, das sogenannte Wort an die Kinder. Der Bibeltext, über den ich heute mit euch nachdenken will, der ist eigentlich auch so ein Wort an die Kinder, so ein Kinderteil. Erdacht von Mose höchstpersönlich für die Kinder Israels. Steht im 5. Buch Mose, Kapitel 30. Da ist's. Denn das Gebot, das ich dir heute gebiete, ist dir nicht zu hoch und nicht zu fern. Es ist nicht im Himmel, dass du sagen müsstest, wer will für uns hinauf in den Himmel fahren und es uns holen, dass wir es hören und tun. Es ist auch nicht jenseits des Meeres, dass du sagen müsstest, wer will von uns übers Meer fahren und es uns holen, dass wir es hören und tun. Denn das Wort ist ganz nahe bei dir, in deinem Mund und in deinem Herzen, dass du es tust. Es ist also schon da drin. Jetzt denkt ihr vielleicht, das soll ein Kinderteil sein. Das, was Mose hier schreibt und sagt, das versteht doch kein einziges Kind und das stimmt natürlich auch. Aber wir müssen bedenken, dass Mose hier schon zu sehr erwachsenen, großen Kindern spricht. In den Anfängen des Methodismus war es ja auch so, dass nicht die Kinder zur Sonntagsschule gegangen sind, sondern die Erwachsenen, um dort ja auch tatsächlich lesen und schreiben zu lernen. Es war eine richtige Sonntagsschule. Auch die Kinder, die Worte des Mose hier hören, sind erwachsen. Aber ich nenne sie deswegen Kinder, weil sie die Kinder derer sind, die einst aus Ägypten geflohen waren, die den Pharao und seine Soldaten am Schilfmeer abgehängt hatten und die dann 40 Jahre lang in der Wüste umhergeirrt sind. Denn auch ein mathematisch durchaus unterbegabter Mensch wie ich konnte sich ausrechnen, dass diejenigen Israeliten, die aus Ägypten geflohen waren, 40 Jahre später bei der damaligen Lebenserwartung zum allergrößten Teil schon gestorben waren. Also die, die geflohen waren, sind nicht die, die das gelobte Land besiedeln konnten. Die Kinder, zu denen Mose hier spricht, sind die Kinder, die das Volk sich unterwegs zugelegt hatte. Auch Mose selber wird das gelobte Land ja nicht selber betreten, sondern zuvor sterben. Das weiß er auch, aber zuvor hat er noch eine Botschaft an die Kinder der Geflohenen. Einen Kinderteil für die Nachkommen der Flüchtlinge. Das ganze 5. Mosebuch ist ja in seiner heutigen Gestalt eine Rede des Mose an das Volk, und zwar seine Abschiedsrede. Ich sehe ihn immer auf der Höhe stehen, vor ihm der Jordan, und da spricht er zum Volk, bevor das Volk dann über den Jordan gehen wird. Da kommt es ja übrigens auch her. Also wenn wir heute sagen, der geht über den Jordan, dann wollen wir sagen, der stirbt. Ursprünglich sollte das ganz schlicht und ergreifend heißen, wer über den Jordan geht, ist im gelobten Land. Und wir Christen sollten das ja auch wissen. Bevor das Volk aber über den Jordan gehen wird, muss Mose den Menschen noch eine Botschaft mitgeben. Er tut das, damit die Kinder Israels, die Kinder, die er hier vor sich hat, nicht dieselben Fehler machen wie ihre Eltern, die nämlich während der gesamten Wanderung durch die Wüste immer und immer wieder hartnäckig genau das nicht getan hatten, was Gott ihnen gesagt hatte. Und ich denke, die Kinder, die da jetzt Mose zuhören, die wissen, was ihre Eltern in der Wüste getrieben hatten. Sie hatten ständig rumgemosert, gemurrt, hat Luther übersetzt, gestänkert, könnten wir auch sagen, und zwar über Mose und über Gott. Und sie waren teilweise so sauer, dass sie sich selber sauteure Götter gebaut haben, das goldene Kalb. Und sie hatten nicht wirklich auf Gott vertraut. Und darum sind die Eltern gestorben, bevor die Kinder nun den Sprung über den Jordan geschafft hatten und das gelobte Land besiedeln konnten. Und dabei wäre es, das meint Mose, und er gibt hier Worte Gottes weiter, eigentlich nicht schwer gewesen, das Richtige zu tun. Alles, was Gott seinem Volk sagen wollte, ist nämlich leicht zu verstehen. Da gibt es übrigens auch keine Ausreden. Das Gebot, das ich dir heute gebiete, ist dir nicht zu hoch und nicht zu fern. Das gilt nicht einfach zu sagen, das, was Gott sagt, ist mir zu hoch. Nein, es ist dir nicht zu hoch und nicht zu fern. Im Gegenteil, es ist schon in deinem Munde und in deinem Herzen, da drin schon, dass du es tust. Israel steht vor einem Riesenschritt, ein gewaltiger Wandel steht bevor. Man muss sich da mal klar machen, das kennen die Angesprochenen ja gar nicht. Die sind auf der Flucht geboren. Jetzt sollen sie plötzlich irgendwo zu Hause sein, sesshaft sein. Sie werden sich gefragt haben, wie geht das eigentlich? Kennen wir nicht, sesshaft sein. Wir kennen nur das Unterwegssein. Bisher war doch immer das Unterwegssein unsere Heimat. Die Wanderschaft war unsere Heimat, die Flucht und die Ungewissheit. Da sind wir doch zu Hause. Wie geht das, geordnet in einem Land leben? Mose meint, ach, das muss ich euch nicht erklären, das wisst ihr längst. Denn das Gebot, das ich dir heute gebiete, ist dir nicht zu hoch und nicht zu fern. Ihr wisst, wie es geht. Es ist nicht im Himmel, dass irgendjemand hochgehen müsste und es holen müsste, dass ihr es tun könnt. Ich habe ja angedeutet, dass das die Abschiedsrede des Mose ist, die wir da haben. Weil er weiß, ab jetzt muss es ohne mich gehen. Ich werde die Flüchtlingskinder Israels nicht ins gelobte Land begleiten können, das weiß Mose. Und ich werde für das Volk nicht mehr künftig die Kohlen aus dem Feuer holen können. Und ich werde auch nie wieder die Gebote Gottes auf dem Gottesberg Sinai für das Volk abholen. Ich werde nicht mehr nach oben steigen, das Wort holen, dass das Volk es hört und tut. Das ist jetzt vorbei. Aber, so meint Mose, das ist doch gar nicht mehr nötig. Denn das Gebot, das ich dir heute gebiete, ist dir nicht zu hoch auf dem Berg Sinai und auch nicht zu fern. Mose meint also, jetzt hört mir zu, liebe Kinder Israels, eure Eltern waren nicht das, was Gott sich von ihnen erhofft hatte. Und das, obwohl ich hinaufgefahren bin auf den Berg Gottes und ihnen die Gebote Gottes geholt habe. Eure Eltern, ich sage es mal in heutigen Worten, haben es vermasselt. Aber jetzt seid ihr dran, macht ihr es besser als eure Eltern. Hört auf das Wort Gottes, das euch ganz nahe ist und das ihr wie von selbst versteht. Macht das, denn ihr wisst, wie es geht. Dann werdet ihr die Fehler verhindern, die eure Väter und eure Mütter gemacht haben und die euch eine 40 Jahre währende Irrfahrt durch die Wüste beschert hatten. Hört auf euer Herz, da hat es Gott hineingeschrieben. Und vertraut darauf, dass ihr versteht, was der Herr zu euch spricht. Ihr Lieben, ich muss gestehen, ich habe lange darüber nachgedacht und je länger ich darüber nachgedacht habe, mit so gemischteren Gefühlen habe ich gelesen und mich gefragt, wird man auch einmal unseren Kindern, meinen Kindern, ich habe ja 2 Stück, meine Frau hat 4, wird man denen auch mal erklären müssen, wie sie leben müssen, damit sie meine Fehler verhindern oder vermeiden? Wird man unsere Kinder darin belehren müssen, zum Beispiel, wie sie mit der Umwelt, mit der Schöpfung umgehen sollen, damit sie nicht die Fehler ihrer Eltern wiederholen und den ganzen Planeten an den Rand der Zerstörung führen? Ich habe mich gefragt, wo sind denn unsere, meine Irrwege? Wo werden unsere Kinder unser Verhalten mal korrigieren müssen? Ich fürchte mich schon davor, vielleicht zu Lebzeiten noch von meinen Kindern hören zu müssen, was bei uns alles falsch gelaufen ist und wo ich denn endlich mal auf Gott hören sollte und aufhören sollte, rumzumurren und zu stänkern. Und dann habe ich irgendwann gedacht, nee, eigentlich ist es ja jetzt schon so, dass wir uns von unseren Kindern das alles anhören müssen. Die Greta Thunberg ist ja nur eine Stimme von vielen jungen Menschen, die uns unseren Irrweg durch die Wüste erklären. Wobei ich sagen muss, Greta Thunberg ist ja nicht die Generation meiner Kinder. Greta Thunberg ist auch von meinen 2 Söhne, die 30 sind, die Kleine, die immer rummotzt und alles besser weiß und die sie auch nicht besonders gut leiden können. Und ich kann auch diejenigen, die die gute Greta so nach vorne drängen, nicht besonders gut leiden. Und ebenso wenig kann ich es leiden, wie diese junge Frau hier regelrecht inszeniert wird und instrumentalisiert wird. Aber dennoch müssten wir und müssen sogar meine beiden Söhne einsehen, die Kleine hat halt trotzdem recht. Kann es vielleicht sein, liebe Altersgenossen und Altersgenossinnen, einmal wollte ich meine Gemeinde mit Genossen und Genossinnen ansprechen. Bei der letzten Predigt mache ich es dann. Kann es vielleicht sein, dass unsere Kinder heute den Kinderteil selber übernommen haben und dass nun wir zum Anfang des Gottesdienstes mit dabei sein dürfen und dass man ein Wort an die Alten hat? Dass wir von unseren Kindern belehrt werden? Das ist ein Gedanke, den wir weiterdenken müssen. Da bin ich nicht zu Ende damit. Ihr Lieben, wir stehen nicht unmittelbar vor dem Einzug ins gelobte Land. Aber ich frage mich halt, steht die ganze Welt vielleicht dennoch im Moment in ganz anderer Weise davor, über den Jordan zu gehen und womöglich dabei abzusaufen? Ich habe irgendwie das dumpfe Gefühl, die Rede des Mose könnte an unsere Kinder gerichtet sein. Dabei wissen wir ja eigentlich, wie es geht. Wir wissen ja, was wir tun müssen. Ich halte das im Übrigen für eine absolute Ausrede, wenn immer gesagt wird, Was Gott will, das weiß ich doch gar nicht so genau. Wie soll ich denn das wissen? Ich behaupte, wir wissen es ganz genau. Wir tun es nur nicht. In aller Regel wissen wir, und Gott spricht ja auch durch unser Gewissen zu uns, was wir zu tun hätten. Und wir tun es nur nicht. Denn das Gebot, das ich dir heute gebiete, ist dir nicht so hoch und nicht so fern. Ich glaube, wir sollten einfach mal tun, was wir schon längst als richtig erkannt haben. Ich habe meiner Frau diese Predigt zum Lesen gegeben und dann hat sie gesagt, ja, und was sollen wir jetzt tun? Wenn du sagst, wir sollten einfach mal tun, was wir schon lange als richtig erkannt haben, sag doch mal den Leuten, was sie tun sollen. Und ich habe dann gesagt, nein, ganz sicher nicht. Der Predigttext behauptet doch, dass ich das gar nicht muss, weil das Wort Gottes schon in eure Herzen geschrieben ist und auf eurer Zunge liegt. Wenn ich euch jetzt sagte, ihr Lieben, was ihr zu tun habt, dann würde ich ja sagen, der Bibeltext hätte gar nicht recht. Dann wäre ja in der Tat das Gebot Gottes so weit von euch entfernt, dass es erst den Propheten Reising bräuchte, um es für euch aus dem Himmel zu holen. Falls ihr aber mehr darüber wissen wollt, was Gottes Gebot denn nun sei, dann kann ich euch nur empfehlen, lest die Bibel. Denn die Tatsache, dass Gottes Weisung in euer Herz geschrieben ist, heißt ja nun andererseits nicht, dass euch alles im Schlaf zufallen würde. Das ist ein großes Missverständnis. Nur weil es in Psalm 127, Vers 2 heißt, den Seinen gibt es der Herr im Schlaf, meinen die Menschen, Schlafen mache sie schlau. Auch das ist ein Irrtum. Ich habe nämlich ganz genau nachgeforscht und ich habe sogar selber diesen Vers mal aus dem Hebräischen für mich übersetzt. Da heißt es im Hebräischen, Jiten lidido shena. Ich habe übersetzt und bemerkt, das heißt gar nicht, den Seinen schenkt der Herr im Schlaf. Ich bin nach Leonberg gefahren, da ist die Pastorin auf Probe, Anna Marinova, die ist Professorin für Altes Testament. Ich habe gesagt, Anna, ich behaupte, dass hier Luther falsch übersetzt. Sie hatte ihr hebräisches Altes Testament sowieso immer auf dem Wohnzimmertisch liegen, kein Witz. Und sie hat das gelesen und gesagt, du hast recht. Jiten lidido shena. Das heißt ganz einfach, den Seinen gibt der Herr Schlaf. Weil ein Im ist da nicht drin. Jiten, er gibt lidido, den Seinen, shena, Schlaf. Wir waren uns einig, es müsste für die Hebräer unter uns Beschena heißen, dann wäre es im Schlaf. Steht aber nicht. Und nun, ihr Lieben, wisst ihr, warum die Teenager meistens morgens nicht im Gottesdienst sind. Nicht, weil sie zu faul wären, sondern weil sie bibeltreu sind. Psalm 127, 2 heißt dann nämlich, es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und hernach lange sitzet. Und esset euer Brot mit Sorgen, denn seinen Geliebten schenkt er Schlaf. Ich glaube, das nehmen die Teenager sehr ernst. Für sie fast das Evangelium. Das wollte ich aber nur nebenbei sagen. Worauf es mir eigentlich ankommt, ist, die Weisungen Gottes, die schreiben sich nicht von selbst in unsere Herzen im Schlaf. Nein, das Studium der Bibel ist es. Das möchte ich euch vielleicht dann doch noch mit auf den Weg geben, das uns den Willen Gottes erklärt. Ihr lieben Schwestern und Brüder, ihr wisst also schon, wie es geht. Ich muss euch nicht belehren. Auch Paulus wusste ja, wie es geht. Er hat übrigens im Römerbrief diesen Vers aus dem 5. Buch Mose für uns ausgelegt. Wenn es ein richtiger, längerer Gottesdienst wäre, dann wäre das die neutestamentliche Schriftlesung gewesen aus Römer 5. Da schreibt Paulus, die Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt, spricht so. Sprich nicht in deinem Herzen, wer will hinauf gen Himmel fahren, nämlich um Christus herabzuholen, oder wer will hinab in die Tiefe fahren, nämlich um Christus von den Toten heraufzuholen, sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Paulus ist halt Paulus, er kann sehr frei übertragen. Und er setzt hier die Weisungen Gottes, das Gesetz Gottes, einfach mal mit Christus gleich. Kann er aber auch, denn auch Johannes weiß, Christus ist das Fleisch gewordene Wort Gottes, die Mensch gewordene Weisung Gottes. Und deswegen, mein Paulus, ist uns Christus nahe. Christus ist in unser Herz geschrieben. Für Christus gilt genau das, was schon Mose über die Weisungen Gottes sagt. Auch Christus müssen wir uns nicht vom Himmel herabholen, um Gottes Willen. Er kam ja herab zu uns, um uns heraufzuholen, zu Gott, in seine Ewigkeit. Wir müssen ihn nicht holen, er hat uns geholt. Christus, das Ziel und Ende des Gesetzes aller Weisungen, kommt zu uns auf die Erde, damit für uns Menschen hier in dieser Welt zuerst einmal und von vornherein einfach mal alles gut ist. Wenn Gott zu uns kommt, sich auf den Weg zu uns macht, dann ist alles gut. Dann ist Gott bei uns und dann ist das, was Gott von uns will, uns ganz nahe, wenn wir uns auf diesen Christus einlassen können. Was es bedeutet, dass Christus in unser Herz eingeschrieben ist, dass Gott uns in Christus ganz nahe ist, das kann man mit Paulus gut beschreiben. In Christus ist uns nicht nur das Gebot Gottes ganz nah, Gott selbst ist uns ganz nah. Seine Liebe, nicht nur seine Gebote, seine Liebe ist in unser Herz geschrieben. Unser Vertrauen in ihn schenkt Gott selber. Gott nahe zu sein, ihr Lieben, ist um Gottes Willen nicht davon abhängig, dass wir es uns aus dem Himmel oder aus dem Meer holen. Unser Vertrauen in Gott ist einfach ein Geschenk Gottes. Seine Liebe gilt uns schon lange, bevor wir glauben können. Und im Übrigen, sie gilt uns auch, ohne dass wir glauben können, weil sie allen gilt, auch wenn es nicht alle wissen. Gott kommt uns einfach immer zuvor, auch beim Glauben. Wann immer ein Mensch sagt, Gott, jetzt bin ich soweit, jetzt habe ich es geschafft, jetzt kann ich an dich glauben, sollte er damit rechnen, dass Gott in aller Seelenruhe, wie der Igel im Märchen sagt, was? Ich bin schon da, schon lange, schon immer. Und wenn wir dann immer noch meinen, sagen zu müssen, Gott, ich kann jetzt glauben, dann sollten wir damit rechnen, der uns sagt, nein, das kannst du nicht, das tue ich für dich. Ich schenke dir diesen Glauben, ich schenke dir dieses Vertrauen. Glaube bloß nicht, dass du das alleine schaffst. Liebe Schwestern und Brüder, wir haben jetzt lange miteinander über Moses letzte Rede an das Volk Israel nachgedacht, über sein Wort an die Kinder Israels. Nun bin ich zwar nicht Mose, ich habe euch auch nicht durch eine Wüste führen müssen und ich musste auch nicht euch für Gott immer bei der Stange halten, so wie Mose, aber immerhin als Superintendent ist diese Predigt nun doch auch meine letzte Rede an euch, meine Abschiedsrede. Und so ein bisschen predige ich doch dann auch nach dem Motto, was ich noch unbedingt sagen wollte, auch wenn ihr alles schon wisst. Ich weiß, ihr habt keine 40-jährige Irrfahrt durch die Wüste hinter euch, eher eine schwierigere Zeit vor euch, wie wir alle. Wir wissen auch gar nicht, wie die nächsten Monate aussehen. Aber wenn es stimmt, was unser Predigtext sagt, dann braucht ihr jetzt alles, aber keine schlauen Ratschläge eines kirchenleitenden Berufspropheten. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, ich habe euch eigentlich gar nichts mit auf den Weg zu geben, keine guten Ratschläge zu erteilen. Denn das, worauf es ankommt, das wisst ihr alles schon. Es ist euch ganz nahe und in euer Herz geschrieben. Ihr müsst es nicht aus dem Himmel holen und auch nicht aus dem Meer fischen und ihr müsst es auch nicht in der Superintendentur in Stuttgart beantragen. Nein, das Gebot, das ich dir heute gebiete, ist dir jetzt schon nicht zu hoch. Du begreifst es und nicht zu fern. Ganz nahe bei dir in deinem Mund und in deinem Herzen, dass du es tust. Als Superintendent bin ich zwar nicht so wie Mose für die Weisungen und Gebote Gottes zuständig. Also schon auch irgendwie, aber nicht so direkt wie Mose. Er war und bin ich dafür verantwortlich, dass er euch als Gemeinde an die Verfassung, Lehre und Ordnung unserer Kirche haltet. Das ist eigentlich die Aufgabe des Superintendenten, des Aufsehers über die Gemeinden, darauf zu achten, dass die Menschen sich an die Verfassung, Lehre und Ordnung, VLO, halten. Und diese VLO, die ist euch vermutlich nicht so nah wie die Weisungen Gottes. Die Kirchenordnung ist euch vermutlich auch nicht in euer Herz geschrieben. Und unter uns in meines auch nicht. Ich musste die VLO auch nicht für euch vom Berg Sinai holen und die hat auch Gott nicht für uns in Stein gemeißelt. Die Verfassung und Lehre und Ordnung haben wir selbst geschrieben und deswegen können wir sie Gott sei Dank auch immer wieder ändern, weil sie manchmal nicht stimmt. Aber eins habe ich dann doch mit Mose gemeinsam. Ich bin manchmal ein zorniger Mensch und ich habe mindestens mal in Gedanken die Kirchenordnung mehrfach zertrümmert, wie Mose die Steintafeln. Wenn ich merkte, dass diese Gebote der Kirche euch manchmal gar nicht helfen und auch das gar nicht regeln können, was sie für euch regeln sollten. Und dann habe ich mich manchmal schon bemüht, das gebe ich zu, unsere kirchlichen Gebote weit auszulegen, so dass sie euch auf eurem Weg als Gemeinde voranbringen. Ich weiß nicht, ob mir das immer gelungen ist, das müsst ihr selbst sehen. Ich wusste auch immer, dass ein Superintendent seine Gemeinden oder gar seinen Distrikt nicht ins gelobte Land führen kann. Obwohl, gestern war Behörde für finanzielle Angelegenheiten und 9 Jahre lang musste ich mir immer anhören, dass der Stuttgarter Distrikt pro Kirchenglied die schlechtesten Spenden hat. Gestern, plötzlich, waren wir an zweiter Stelle. Ich habe dann auch laut gesagt, da könnt ihr mal sehen, was 10 Jahre Superintendent Reising alles bewirken kann. Ihr seid im Übrigen schon immer ganz, ganz weit oben. Und das wissen die Leute dort auch. Auch das habe ich gestern gesagt, da komme ich aber noch mal drauf. Aber ins gelobte Land konnte ich meinen Distrikt nicht führen. Ich habe vielmehr was anderes gelernt. Manchmal ist die Wüstenwanderung selbst schon das gelobte Land. Wer mit Gott unterwegs ist, und sei es durch die Wüste, wer mit Gott unterwegs ist, ist eigentlich schon immer dort, wo er hingehört. Christen sind irgendwie unterwegs zu Hause. Und ihr Lieben, ich glaube nicht, dass ihr als Gemeinde, und ich hoffe es auch gar nicht, jemals sesshaft werden könnt in dieser Welt. Auch dann nicht, wenn ihr bildlich gesprochen über den Jordan gehen solltet. Als Kirche Jesu Christi sind wir angekommen, wenn wir unterwegs bleiben. Unsere Heimat ist die Straße und das Unterwegssein. Und das, ihr Lieben, habe ich mit euch versucht. Ich wollte mit euch unterwegs sein und euch Lust an der Reise machen. Und ich habe oft gemerkt, die Menschen, ihr kennt die Gebote Gottes. Und ich war manchmal glücklich, euch dabei helfen zu dürfen, diese Weisungen Gottes besser zu verstehen. Aber ich wusste immer, letztlich wissen die Menschen, wisst ihr, worum es geht. Und ich habe mich gefreut, manchmal nur eins zu tun, euch das bewusst zu machen, was ihr schon längst wisst. Nein, ich bin nicht Mose. Ich bin auch kein Prophet. Obwohl, ich habe noch mal ein letztes Mal ganz genau nachgeschaut und in meiner Erinnerung und in meinen Studien vor 35 Jahren gegraben. Da waren wir ja zusammen an der Hochschule, damals noch Seminar. Und ich habe richtig gelegen mit meiner Erinnerung, das Wort Prophet hat seinen Ursprung in dem griechischen Wort Prophemi. Und das heißt für einen anderen sprechen. Pro für Femi sprechen. Ein Prophet ist ein Fürsprecher. Die Propheten im Alten Testament waren diejenigen, die für Gott zum Volk gesprochen haben. Propheten. Und so, ihr Lieben, das habe ich dann gedacht, habe ich mich schon auch verstanden. Ich wollte für euch und für meine Kolleginnen und Kollegen, für meine Gemeinden sprechen. Für diejenigen, die eigentlich wissen, wie es geht. Ich wollte und ich musste für die Kirche sprechen, als Stimme der Kirche zu euch. Nie schlimmer wie im Moment. Im Moment muss ich im Namen der Kirche euch sogar sagen, haltet keine Gottesdienste. Und ihr könnt euch vielleicht gar nicht so richtig vorstellen, wie schwer das fällt. Etwas sagen zu müssen, was man unter keinen Umständen sagen will. Es ist so ähnlich wie bei Biliam, wo es darum geht, man will eigentlich segnen und muss fluchen oder umgekehrt. Ich habe den Eindruck, ich will segnen und muss fluchen, wenn ich solche Dinge mache. Also das macht uns allen sehr viel zu schaffen. Ich wollte und musste aber auch Prophet sein, indem ich für euch zur Kirche spreche. Eure Anliegen der Kirche mitteile. Das habe ich auch gestern zum Beispiel bei der Behörde für finanzielle Angelegenheiten gemacht. Da gibt es die Vorstellung und den Wunsch, dass man, was die Umlage, das, was die Gemeinde an die Kirche weitergeben muss, verändert, dass man pro Pastor mehr bezahlen muss. Und dafür dann für das Geld, das man spendet, ein bisschen weniger. Und wir haben das uns ausgerechnet, die kleinen Bezirke, ihr zum Beispiel, seid dadurch eher benachteiligt, Das ist auch gar nicht verwunderlich, das kann man sich schnell ausrechnen. Wenn ein Bezirk 120 Kirchenglieder hat und 25.000 Euro für einen Pastor zahlt, dann ist das pro Kirchenglied weniger, wie wenn es 60 Kirchenglieder nur sind. Ich habe sehr versucht, für euch zu kämpfen und habe das auch, ich habe euch sogar genannt, als Bezirk Weissach, der ein Drittel über dem Konferenzdurchschnitt schon spendet, pro Kirchenglied. Immerhin habe ich es erreicht, dass die Erhöhung der Personalkostenpauschale nur noch in kleineren Schritten geht. Aber das, so habe ich mich verstanden, für die Gemeinden zur Kirche zu sprechen, eure Anliegen weiterzugeben. Das ist manchmal gelungen, manchmal gut, manchmal sicherlich auch nicht. Pro Femi, für Sprecher sein, das wollte ich. Ja, ihr Lieben, und nun geht mein Dienst dem Ende entgegen. Vielleicht seid ihr ja, ohne dass ich das gemerkt habe, doch direkt davor, das gelobte Land zu betreten. Ich werde dann jedenfalls, wie Mose damals, nicht mehr dabei sein. Ich kann nicht mit euch über den Jordan gehen, aber eins kann ich, und das verspreche ich euch. Ich werde an euch denken und ich werde für euch beten und in meinen Gedanken immer auch in Weissach bleiben, so wie ich bei allen meinen Bezirken irgendwie bleibe, die ich tatsächlich alle doch auch sehr lieb gewonnen habe. Ihr Lieben, ihr wisst schon alles, alles Wichtige ist in euer Herz geschrieben. Ihr habt euren Kinderteil gelernt, wisst, wie ihr die Fehler eurer Vorfahren vermeiden könnt. Ich muss mir keine Sorgen um euch machen. Und Gott sei Dank, eins beruhigt mich fast am allermeisten. Für sauteure Götter habt ihr gar kein Geld. Das alles, ihr Lieben, macht mich ruhig und gelassen. Gott ist mit euch in allem, was ihr tut, da bin ich sicher. Vertraut darauf, Gott segnet euch und begleitet euch. Amen. Lasst uns nun beten, wir stehen auf dazu. Großer Gott, so oft fragen wir, wo bist du? Dabei bist du uns doch so nahe. In schweren Stunden denken wir oft, warum nur? Dabei gehst du doch mit uns. Du hast uns nicht versprochen, dass das Leben ein einziger Glücksfall wird, aber du hast uns zugesagt, dass du bei uns bist. Als Zeichen deiner Liebe hast du den Regenbogen gesetzt, als sichtbares Zeichen deiner Gegenwart. Das macht uns Mut zu leben, auch wenn der Alltag unseres Lebens manchmal schwer ist oder uns vor große Herausforderungen stellt. Du stellst uns unter deinen Segen. Und wo wir für unser Leben nur noch Schwierigkeiten sehen und Sackgassen fürchten, da sagst du zu uns, dass du mit uns gehst. Dafür danken wir dir. Wir bitten dich, Herr, lass bei uns nicht alles beim Alten bleiben, wenn nun dieser Gottesdienst zu Ende geht und wir nach Hause gehen. Leg uns die Gewissheit ins Herz, dass wir deine Kinder sind und schenk uns das Vertrauen in deine Verheißungen. Wir bitten dich besonders für alle Menschen, die es aus dem einen oder anderen Grund schwer haben. Für alle, die unter dem Älterwerden leiden, dass sie nicht verbittern, weil vieles nicht mehr so geht wie früher. Für die Schwermütigen, dass sie die Welt nicht nur schwarz sehen. Für die Kranken, dass sie sich bei dir geborgen wissen. Für die Sterbenden, dass sie würdevoll Abschied nehmen können. Herr, wir bitten dich, begleite du uns durch die vor uns liegende Zeit, damit wir immer wieder Zeit zur Stille finden, in der du uns begegnen kannst. Barmherziger Gott, erhöre nun unser gemeinsames Gebet. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir sind eins in dem Herrn, wir sind eins in dem Geist und wir bitten um Einheit, weil sie Christus verheißt. Und wir bitten um Einheit, weil sie Christus verheißt. Unsere Liebe sei Zeichen für die Welt, für die Welt. Unsere Liebe sei Zeichen für die Welt. Lob und Preis sei dem Vater, der geschaffen, was ist. Lob und Preis sei dem Sohne, unserem Helfer, Jesus Christ. Lob und Preis sei dem Geiste, der das Band der Einheit ist. Unsere Liebe sei Zeichen für die Welt, für die Welt. Unsere Liebe sei Zeichen für die Welt.
Wir stellen uns unter den Segen Gottes. Berge mögen einstürzen und Hügel wanken, aber meine Liebe zu dir wird nie erschüttert. Und mein Friedensbund mit dir wird niemals wanken. Das verspreche ich, der Herr, der dich liebt. So segne euch Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Yeah.